Zwischen Wahnsinn
und Gaffertape.
Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Wahnsinn und Gaffertape. Ich bin die Nina und vor mir sitzt der
Holger. Nee, der David. Hallo. Herzlich willkommen.
Hi, Holger.
Auch von mir zu dieser neuen Sendung.
Ja.
Folge 4 mittlerweile schon.
Nach Folge 4 kann ich endlich das Intro.
Wird auch Zeit.
Und ich kann unseren Namen.
So schwer ist er ja auch.
Wahnsinn.
Ja, zwischen Wahnsinn und Gaffertape.
Richtig. Das kommt einfach daher, dass ich zu oft Wahnsinn sage. Das hat dich getriggert, als du dir diesen Namen ausgesucht hast für den Podcast.
Ja, richtig.
Ja. Ja. Wie geht's dir, David?
Es fällt mir schwer, noch ein bisschen hier reinzukommen.
Warum? Du siehst so verpennt aus.
Ich sehe, ja, kann auch gut sein.
Die werten Zuschauer auf YouTube können uns nämlich auch sehen.
Mhm.
Und nicht nur hören.
Ich meine, um mal das, die Aufnahme hier zeitlich zu verorten, es ist Mittwoch.
Mhm.
Am Montag war Feiertag. Dienstag, also gestern, war dann erster Arbeitstag. Und es ist irgendwie, wenn der Dienstag sich wie ein Montag anfühlt, dann fühlt sich der Mittwoch wie bereits ein Freitag an. Irgendwie ist alles durcheinander.
Das ist total durcheinander, weil ich dachte wirklich, gestern wäre Montag und dann habe ich alle Termine irgendwie total im Kopf total rumgeschoben. Und dann dachte ich, wieder ist es Montag.
Aber es ist erst Mittwoch. Wir hören uns an, wir alte Menschen.
Wir sind alte Menschen.
Ja, wir sind alte Menschen.
Tja, das kann nicht alles. Aber gut, wir langweilen gerade, glaube ich, alle hier.
Dann fang doch mal deinen Themen an.
Ich wollte erst wissen, wie es dir geht, aber gut, du hast es mehr beantwortet.
Ja,
du
bist müde,
es ist Montag.
Moment, lass uns das kurz ausführlich besprechen. Mhm. Ich rede ja gerne über mich, also mir geht es sonst eigentlich ganz gut. Ich freue mich aufs Wochenende. Schau mal, was kommt.
Okay, wann gehst du wieder zum Friseur?
Nächste Woche.
Oh, ich bin gespannt. Bleibt die Dauerwelle?
Ja.
Ja.
Möglich.
Sehr gut.
Vielleicht auch nicht.
Gut, von der Dauerwelle.
Stopp. Wie geht's dir denn?
Ach so, ja.
Ich möchte ja nicht unhöflich sein.
Ja, ich bin auch wirklich, es ist wie ein Jetlag, wenn so die Woche irgendwie zu spät startet. Vor allem ist es doch irgendwie anders, wenn man montags frei hat und Urlaub hat beispielsweise, als wenn da ein Feiertag ist, weil einfach dann trotzdem alles offen hat und man trotzdem Termine hat. So war das irgendwie halt wie ein zweiter Sonntag und das war irgendwie, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich es gut fand oder nicht.
Aber ich merke schon, du bist motivierter als ich. Gib mir noch 5 Minuten, dann steige ich hier auch voll ein.
Ja, kein Problem. Ich habe genug Themen mitgebracht.
Unterhalte
David.
Mich.
Ja, also von der Dauerwelle zur Turbowelle. Nee.
Turbowelle?
Nein. Okay. Turbulente Zeiten ProSiebenSat.1 ist mein erstes Thema.
Mhm.
Mhm. Geringe Werbeeinnahmen haben nämlich dazu geführt, dass der Umsatz des Fernsehkonzerns im vergangenen Jahr um 7% auf rund 4,16 Milliarden Euro gesunken ist. Ja. Und weil auch der Ausblick für das laufende Jahr gerade nicht so gut ist, will Vorstandschef Bert Habetz die Dividenden drastisch kürzen.
Oh, das hören die Anleger nicht gern.
Nein, das hören. Ja, stimmt. David, damit hast du mehr Erfahrung als ich. Ich hätte hier nämlich dazugefügt, was auch immer das heißen soll. Aber du kennst dich ja mit der Börse aus.
Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit der Börse aus, aber ich glaube, jeder, der Monopoly spielt, der weiß auch, was Dividenden sind.
Nee, da kaufe ich doch nur Häuser.
Ja, aber wenn du auf die Gemeinschaftsfeldkarte kommst, dann kriegst du die bankzahlte Dividende
von... Oh, das ist
nicht
bei jedem Spiel, bei meiner Version ist es nicht.
Nicht? Okay, also beim klassischen Monopoly ist es, glaube ich, mit drin.
Mm. Nee, ich habe die Star Wars-Variante.
Oh, die Star Wars-Variante.
Richtig, da gibt es keine Dividenden. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die ZuschauerInnen und HörerInnen das besser wissen, als wir beide wahrscheinlich. Auf jeden Fall im Schlussquartal 2022 sank das Werbegeschäft um 12% und auch im nächsten halben Jahr dürfte das Werbegeschäft noch stark belastet sein. Das teilte den Medienkonzern jetzt mit. Und ich möchte von dir wissen, was denkst du, was ist der Grund dafür?
Mit sinkenden Werbeeinnahmen.
Richtig.
Naja, wahrscheinlich einfach, weil wir in einer Inflation stecken. Die Leute geben weniger aus oder beziehungsweise sie haben weniger Geld, deswegen geben sie tendenziell auch weniger aus.
Das führt dazu?
Naja, dass weniger gekauft wird und dann wird halt auch weniger
Reklame
konsumiert.
Geschalten.
Genau, ja.
Genau, die Firmen tun sich mit ihrer
Verzeihung.
Gesundheit, mit ihrer Reklame zurückhalten, ja, weil die Konsumenten, wie du schon richtig gesagt hast, einfach weniger ausgeben in Zeiten der Inflation und mit der zu erwartenden Konjunkturerholung, ich hoffe, dass die wirklich kommt, im zweiten Halbjahr sollte der Jahresumsatz dann aber wieder stabil bei 4,1 Milliarden Euro bleiben. Ja?
Mhm. Hoffen wir das mal.
Ja, sie denken, dass es, ich langweile euch jetzt gerade mit Zahlen, aber sie denken, dass sie unter dem Vorjahresniveau immerhin noch liegen werden. Aber die Meldung hat mich ein bisschen getriggert, weil ich dachte, das habe ich doch schon mal gehört. ProSieben, Sat1, rote Zahlen. Und tatsächlich 2020 wurde das schon mal gemeldet. Da sind die schon mal in die roten Zahlen gerutscht und da war der Grund.
Corona.
Richtig. Also wir haben Corona-Inflation. Ja, und tatsächlich war Corona da schuld an der Misere. Und dann habe ich weiter recherchiert, lieber David.
Ja. Oh.
Dina Kolumna war wieder unterwegs.
Ja.
Das ist nämlich nicht alles, was ProSieben Sat1 derzeit plagt. Es geht noch schlimmer.
Oh oh.
Es gibt nämlich behördliche Untersuchungen.
Mhm.
Ja. Zu Vorgängen beim Tochterunternehmen Jochen Schweizer MyDays. Kennst du das?
Ach, die gehören zur ProSieben-Gruppe?
Ja, wusste ich auch nicht, woher.
Ja, verrückt.
Man muss einfach mal lesen. Die werden nämlich schwere finanzielle Belastungen vielleicht haben durch ein kleines Fauxpas bei Jochen Schweizer.
Klein.
Ja.
Wenn's
und für alle, die es nicht kennen, was ist Jochen Schweizer?
Ja, so Erlebnis.
Genau.
Gutschein, keine Ahnung, also nicht Gutschein, aber
wird
Erlebnis.
Wird oft auch verlost von Firmen. Man kann es, also meistens kauft es der Partner für die Partnerin.
Meistens
oder
kriegt man das Geschenk, die man dann nie einlöst und dann.
Richtig.
In der Schublade verschlafen.
Genau, da kann man Tandemsprung, Wellnesswochenende, Thermengutschein, ne? Und tatsächlich gab es da Sachen, die recht teuer waren, mit 500, 600 Euro. An Preisen und momentan ist da nicht viel zu holen. Das teuerste, was es auf der Seite gibt, ist momentan 249 Euro teuer. Das ist, meine ich, der Tandemsprung tatsächlich nur. Alles andere ist billiger. Und jetzt spanne ich dich nicht länger auf die Folter und sag dir, warum das gerade so ist und warum es behördliche Untersuchungen gibt. Man vermutet nämlich, dass der Medienkonzern womöglich nicht die nötige Lizenz für Gutscheinverkäufe hatte. Und das kann in Deutschland, wenn das stimmt, echt teuer werden.
Man braucht eine Lizenz, um einen Gutschein zu verkaufen?
Ja, ja.
Okay.
So wie du auch auf Instagram und YouTube kannst du, auf Instagram und Facebook darfst du ja auch nicht einfach als Firma irgendwie Gutscheine verschenken, noch nicht mal. Du musst da irgendwie deine Claims haben und was weiß ich. Aber scheinbar gibt es bei Gutscheinverkäufen eine notwendige Lizenz. Ich weiß ja nicht, wie das jahrelang nicht auffallen konnte. Weil Jochen Schweizer gibt es schon wirklich nun lange. Und vielleicht stimmt das auch alles gar nicht. Es gibt nur diese Untersuchungen bisher, ja. Es hat sich noch nicht bestätigt, ja.
Mhm.
Es ist auch nicht bekannt, wie teuer es werden könnte, wenn sich der Verdacht bestätigt, aber vermutlich sehr teuer, weil die Ermittlungen befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium. Aber dass die Zeichen auf Sturm stehen, das sieht man auch daran, dass der Miteigner General Atlantic als US-Finanzinvestor die Flucht ergriffen hat und seine 28% Anteile an Jochen Schweizer tatsächlich an Jochen Schweizer MyDays, ich weiß nicht, ob es die noch weitere Unterunternehmen haben von Jochen Schweizer, der hat die 28% Anteil, den 28% Anteil für sage und schreibe einen Euro an ProSieben Sat1 verkauft. Ja, und das sind die Hiobsbotschaften von meiner Seite aus dem Hause ProSieben Sat1. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber dass er den Anteil tatsächlich für einen Euro verscherbelt, ist...
Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde das eher die viel interessantere Info aus deiner Meldung. Jetzt fand ich, dass wir diesen Gutschein, dass man da Lizenzen braucht. Weil ich meine, man kann ja auch voll oft in so kleine Bekleidungsgeschäfte oder keine Ahnung, so... richtig kleine Unternehmen, jetzt nicht irgendwie eine Filiale. Und da kannst du dir auch voll oft einen Gutschein kaufen.
Ja, kann man.
Also die
und
verkaufen
ich denke,
ja auch Gutscheine.
Das müsste man sich echt mal erkundigen. Aber ich denke, dass das bis zu einem bestimmten Wert des Gutscheins wahrscheinlich nicht notwendig ist, eine Lizenz zu haben. Und ich denke, damit hängt es auch zusammen, dass du jetzt zum Beispiel kein 500 Euro, es gab ja zum Beispiel für zwei Nächte in der Therme Erding gab es für 498 Euro oder so, ja. Und das gibt's halt jetzt nicht mehr. Wirklich das Teuerste, was du kaufen kannst, ist dieser Tandemsprung für 249 Euro momentan auf der Seite. Und ich denke, vielleicht ist das so die magische Grenze. Ich weiß es nicht. Mhm. Mit 249 Euro, bis dahin brauchst du keine Lizenz. Und alles, was drüber hinausgeht, geht nur mit Lizenz.
Das heißt, wenn ich jetzt in irgendeinen kleinen Laden gehe und einen Gutschein für 500 Euro will, dann kriege ich den nicht. Also ich zum
es
Beispiel,
sind ja Erlebnisgutscheine, von denen wir hier reden.
Ja, ich habe zum Beispiel auch öfter schon mal Tankgutscheine zum Geburtstag geschenkt bekommen, über mehrere hundert Euro.
Aber das ist wieder ein privater Gutschein, den du verschenkst. Du gehst ja zur Tankstelle, kaufst im Wert von 100 Euro.
Achso, ich meine, dass man es
gewerblich
gemacht hat.
Aber hier wurde das ja
gewerblich
damit Geld verdient.
Stimmt, du könntest recht haben.
Weil an diesen 498 Euro, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich weiß nicht, ob sie so viel gekostet haben. Genau, ich meine, dass es so war, aber so um den Dreh. Ein Wochenende Wellness, ja, das ist, und daran verdienen die ja noch. Also der kostet ja dann weniger und sie verdienen da was. Es ist gewerblich, es ist bestimmt, gibt es da irgendwelche Auflagen mit, dass du die nicht so, also dass es eine Grenze gibt, eine preisliche, wann du eine Lizenz brauchst und wann nicht.
Verstehe. Aber interessant.
Ja, ich finde es auch spannend. Es passt mir in so einem Krimi. Naja, nicht ganz.
Nicht ganz.
Ja.
Ich glaube, solche Probleme.
Aber auch im Hause ProSieben Sat.1 denkt man, dass das diese finanzielle Schieflage, die sie gerade haben, naja, Schieflage kann man es nicht bezeichnen, ja. Die kommen ja da unter normalen Umständen wieder raus.
Es betrifft ja alle Sender gleichzeitig. Wenn du jetzt bei RTL reinguckst oder sonst irgendwas, sieht es da ja wahrscheinlich nicht anders aus. Von daher, ein Beispiel von ProSieben Sat.1, aber jetzt nicht, glaube ich, es lasst es nicht an dem Unternehmen liegt, sondern dass es halt an der Branche
aber
liegt.
Ich wollte nur darauf hinaus, dass sie jetzt schon denken, dass das zu einer finanziellen weiteren Belastung führen könnte, das Ganze rund um Jochen Schweizer MyDays. Von daher ist wahrscheinlich was dran. Vor allem, weil sie die Gutscheine halt, die teuren, halt auch von der Seite runtergenommen haben. Aber gut,
Investor abgesprungen. Der will wahrscheinlich recht schnell viel Geld wiedersehen, was er reingesteckt hat. Und wenn er das sieht, dass das nicht funktioniert, dann.
Ja, vor allem, der will halt keine Verluste haben.
Und ja, Verluste wird er jetzt so oder so gehabt haben, wenn das für 1 Euro verkauft hat. Das aber er wollte wahrscheinlich nicht noch mehr Verluste machen und ist dann,
Investoren. Das mit dem Investor ist auch ein Zeichen, dass es halt irgendwie.
Ja, aber bei so Investoren bin ich immer vorsichtig, weil die springen immer, die sind immer, je nachdem, sind sie schnell dabei, aber sind auch schnell wieder raus. Mhm. Das hört man auch voll oft bei Höhle der Löwen. Wenn man sich dann überlegt, das wird ja meistens so so ein Dreivierteljahr bis Jahr früher aufgenommen. Und bis das dann ausgestrahlt wird und dann hörst du immer, der Deal, der gestern kam, der ist gar nicht zustande gekommen, weil bla bla bla, die haben sich schon wieder zurückgezogen.
Der Investor 24 Stunden später wieder abgesprungen ist.
So, also,
guckst du Höhle der Löwen?
Nein.
Ich habe es auch noch nie geguckt.
Also,
ich höre immer von vielen, dass es gut ist und spannend.
Oh, ich weiß nicht, ich finde das manchmal zu viel, zu arg aufgebauscht, zu krass und oh mein Gott.
Ja, vor allem, also mich nervt dann, dass das alles dann gar nicht so stimmt manchmal.
Ja, ich meine, da gibt's ja viele Gründe. Ich meine, so gerade bei so Investitionen oder bei Investoren, da gibt's so viele Punkte, wo man sich einig werden muss. Ich meine, das ist klar, dass du das nicht in einer Stundensendung, wo auch mehrere Leute ihre Ideen vorstellen, dass du das nicht klären kannst. Und das interessiert dich ja jetzt auch nicht, um zu sehen, wie Vertragsdetails geklärt werden und wie viele Anteile und was passiert, wenn. Ich meine, das wird ja dann alles zu Recht ja auch im Hintergrund geklärt. Und wenn man sich dann da halt nicht einig ist, dann wird man sich halt nicht einig und dann kommt es halt nicht zustande, finde ich okay, aber jetzt nicht so, dass ich denke, oh geil, mein Lieblingsformat im Fernsehen.
Ja, Lieblingsformat im Fernsehen. Hast du ein Fernsehthema heute dabei oder was hast du mitgenommen?
Ich habe düstere Nachrichten.
Oh nein. Noch düster als ich gerade unterwegs bin.
Ja, weil deine Meldung, die betrifft uns ja nicht unbedingt direkt selber. Aber meine Meldung, die kann uns betreffen.
Oh nein.
Und zwar, die trifft uns an einem Punkt, den wir wirklich gerne haben. Mhm. Und zwar unseren Film- und Serienkonsum.
Oh nein.
Nee, so schlimm ist es nicht. Ich wollte es. Und zwar, die Gewerkschaft der Autoren in den USA hat darüber abstimmen lassen, ob sie den Streik treten oder nicht. Hast du bestimmt schon gehört, die schlimme Nachricht. Und sie sind seit Dienstagmorgen sind sie in Streik getreten.
Oh nein. Echt?
Ja, also das heißt,
gut, das kann sein, muss ich an dieser Stelle sagen, dass das jetzt schon wieder vorbei ist, wenn ihr die Folge hört. Aber
das kann sein.
Das ist so im
der letzte, sagen wir mal so, der letzte Streik war 2007. Mhm. ging 3 Monate und führte zu einem Verlust von 37.700 Arbeitsplätzen in dieser Branche und einem Einbruch von 2,1 Milliarden Dollar in dem Markt.
Okay, alles klar. Wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge hört, das hat man, ist Netflix pleite.
Ja. Nein, also warum trifft das uns, wenn die Autoren, also es sind jetzt knapp 11.000 Autoren, in Streik getreten, die wegen besserer Bezahlung, also die fordern bessere Bezahlung, sind sich aber nicht so ganz einig geworden, deswegen Streik. Ich meine, wir kennen das hier auch aus Deutschland, wie sowas funktioniert. Es gibt Verhandlungen, die Parteien werden sich nicht einig, gut, wird erstmal gestreikt. Und was bedeutet das, wenn Autoren in Streik treten? Das heißt, es wird an Serien, an Filmskripten etc. wird nicht weitergeschrieben. Wenn man kein Drehbuch und so hat, dann wird auch nicht gefilmt, logischerweise. Mhm. Ergo, viele Serien und Filme, die jetzt so geplant waren, zweite Staffel, dritte Staffel, erste Staffel, was weiß ich, die kommen halt in starken Zeitverzug. Und dann trifft das natürlich uns, Serien, die jetzt, keine Ahnung, wo wir auf die nächste Staffel warten, sehnsüchtig, wird halt verschoben, weil es jetzt nicht im Herbst anlaufen kann. Durch den Streik verschiebt sich das alles, wird dann, entweder wird es komplett gecancelt, das wäre so der Worst Case, oder es wird halt ins nächste Jahr verschoben und wir müssen auf alles andere ein bisschen länger warten. Das ist jetzt langfristig gesehen, also ich meine, so jetzt in kurzer Zeit, viele Sachen sind ja auch schon abgedreht, die kommen jetzt, sage ich mal, bis Ende des Jahres immer so einigermaßen safe. Ich denke mal, wir werden jetzt erst Ende des Jahres dann die Auswirkungen davon spüren. Also auch hier in Deutschland, weil wir ja gerade sehr viel konsumieren, was auf dem amerikanischen Markt so angeboten wird. Du hattest es ja, glaube ich, auch schon in deiner letzten Folge mal mit so einer Serie von Marriage Market, glaube ich, hieß das, die ja auch in den USA erst hier die und dann in den und dann in den USA etabliert werden soll. Und ja, relativ schwierig, also man kann von Krise sprechen, gerade auch, weil diese ganze Film- und Fernsehindustrie in den USA momentan ein bisschen in der Krise steckt, weil diese Boomzeiten der letzten 2-3 Jahre, als diese ganzen Streaming-Anbieter wie Apple TV Plus, Disney Plus an den Markt gekommen sind, die haben ganz viele Milliarden haben die in diesen Markt geballert, um halt Produktion zu haben. Jetzt sind sie etabliert, jetzt wird das alles so nach und nach zurückgefahren. Im ersten Quartal diesen Jahres ist der das Produktionsvolumen schon um 24% eingebrochen oder was heißt zurückgegangen, ja, weil halt einfach die ganzen Studios ein bisschen weniger investiert haben, weil sie jetzt nicht mehr so viel Inhalte brauchen, weil ihr ja
sie haben ja keine
ja oder ihr Streamingdienst ist jetzt auch schon etabliert, die haben jetzt so sich so ein Standing aufgebaut, die haben ihre und dann fährt man die sinnlosen
ja, und jetzt fallen ja noch mehr Inhalte weg, dadurch, dass die Autoren streiken. Genau. Aber was ist denn das vordergründige Ziel? Mehr Lohn?
Mehr Lohn.
Mhm. Werden die so schlecht bezahlt tatsächlich? Wie sind da die Umstände, weißt du das?
Naja, ich sag mal so, auch in den USA gibt es Inflation teilweise. Ja, also nicht so stark vielleicht wie hier bei uns in Europa oder in Deutschland. Aber trotzdem, klar, es wird immer alles teuer und in erster Linie wollen sie mehr Lohn und ich meine, die müssen dort ja auch, gibt es jetzt gar keine Krankenversicherung und sonst müssen sie alles selber zahlen. Auch das wird ein Thema sein.
Und wenn sie streiken, kriegen sie dann eine Lohnfortzahlung?
Ich weiß leider nicht genau, wie das mit den Gewerkschaften in den USA läuft, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass
es also einen Ausgleich gibt. Ne?
Ja, wahrscheinlich nicht zu 100%, aber vielleicht einen kleinen Anteil.
Dass weil drei Monate, wenn der letzte Streik 3 Monate ging, das musste er ohne Gehalt erstmal aushalten, ne?
Richtig, ja.
Und wenn du es aushältst, dann fragt man sich, warum du streikst, weil dann hättest du ja genug Gehalt schon angespart, um 3 Monate auszuhalten. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich irgendwas im Hintergrund haben, wie bei uns die Lohnfortzahlung im Streikfall, ja. Gewerkschaft. Ja.
Und was jetzt natürlich das Problem dabei ist, was uns dann auch treffen könnte, wenn das so längere Zeit geht, dass wir mehr Reality-TV-Formate sehen.
Ah, super.
Weil für solche Reality-TV-Formate braucht man weniger Autoren. Und das war auch schon in der letzten Krise so, dass dann halt ganz viele Serienproduktionen und Filmproduktionen abgesagt worden sind. Und dafür wurden ganz viele Reality-TV-Formate entwickelt, weil die einfach günstiger und ja einfacher mit weniger Autoren zu produzieren sind. Und die dann erstmal produziert worden sind. Also das heißt, es könnte uns eine Welle von neuen
Reality-Shows
also ergreifen. Neuen, in Anführungszeichen, neuen Shows
ja, aber da kannst du ja auch nicht erwarten. Viel Neues eigentlich bringen.
Ja,
man darf gespannt sein. Wie sieht's an der Börse aus für die Streaming-Dienste? Weißt du das?
Ich habe jetzt hier keine aktuellen Zahlen dazu vorliegen.
Nee, Okay, aber es ist bestimmt mal kurzzeitig dann eingebrochen, als bekannt wurde, dass der Autorenstreik angefangen hat.
In der Branche sieht es ja generell nicht gut aus. Ich meine jetzt, ob das jetzt in den USA oder hier in Deutschland ist. Hier in Deutschland gibt es ja auch noch ein großes Problem mit den Corona. Da hat Corona ja auch noch einen großen Impact. Das könnte ich vielleicht schon mal anteasern. Das ist nämlich mein Thema für die nächste Folge. Mhm. Und zwar, wie die Corona-Pandemie den deutschen Film- und Fernsehmarkt immer noch stark beeinflusst.
Echt?
Jetzt in den letzten...
Ich hätte gesagt, was? In Corona-Zeiten haben noch alle Fernsehen geguckt und Serien geguckt.
Ja, aber es ging um die Produktion, weil die Produktionen teurer geworden sind teilweise durch die Hygienestandards und die ja auch immer noch aktiv sind. Also da gab es ja auch verschiedene Fonds, wo da draus sich bedient werden konnte, um die gestiegenen Kosten für Hygiene etc. Zu deckeln oder halt auszugleichen. Die laufen jetzt aber alle aus oder sind bereits ausgelaufen und diese Standards sind trotzdem geblieben. Also das heißt, wird man jetzt auch mehr Kosten haben, die man jetzt nicht mehr zurückkriegt. Aber wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Folge.
Ja, verrat uns nicht zu viel, überrasche uns mit wichtigen Infos.
Ja, überrasche uns du doch. Mit deinem nächsten Thema.
Ja, so ganz überraschend wird es nicht.
Okay.
Wir bleiben bei TV, Fernsehen,
Geld. Oh, eine sehr TV-lastige...
Sehr, sehr.
Ist es ein positives Thema?
Wie man es nimmt.
Okay.
Ich glaube, es führt am Ende nicht zu einem positiven Ergebnis für uns.
Für uns, okay.
Die öffentlichen, rechtlichen... Oh Gott, heute habe ich wirklich einen Sprachfehler. Ich bitte es zu entschuldigen, aber ich habe erst 2 Kaffee-Intus. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben nämlich ihren Finanzbedarf angemeldet.
Hm.
Das ist meine nächste News, nicht ganz. Sie führt nämlich noch zu etwas anderem, wie immer irgendwie zurzeit in meinen News. Ne? Du merkst, ich fange mit einem Thema an und ende bei einem anderen. Aber tatsächlich kommt es aus der Recherche dann irgendwie raus, dass man zu was anderem kommt. Und ja, tatsächlich ist aus den Infos der News noch gar nicht viel rauszuholen, weil man weiß jetzt nicht, haben sie viel mehr Bedarf an Finanzen? Was ich vermute, ehrlich gesagt. Aber
wir haben immer mehr Bedarf.
Nee, vielleicht sagen sie ja auch, wir haben einen Plan, wie wir das ohne GZ-Gebühren stemmen können, den Mehrbedarf. Aber gut, wir werden sehen.
Ja, klar.
Für die Ermittlung der Höhe des Rundfunksbeitrags ab 2024 haben die Sender eben von ARD, CDF und Deutschlandradio ihren Finanzbedarf jetzt der unabhängigen Finanzkommission KEF angemeldet. Ja, und wie du jetzt schon wahrscheinlich ahnst, hätte meine News auch hier enden können, aber nein. Und zwar bin ich dazu gestoßen, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich hüten sollten, den GEZ-Bedarf anzuheben. Warum? Wegen einer Umfrage. Die Mehrheit der Deutschen verlangt nämlich nach einem geringeren Rundfunkbeitrag. Und mehr als jede dritte Bürger und Bürgerin würde nämlich laut einer Umfrage am liebsten gar nicht zahlen. Ja, das ist ein bisschen krass. Mhm. Ne? Das sind die drastischen. Wir zahlen ja momentan 18,36 Euro im Monat. Aber weißt du was? Ich frage erstmal dich, was würdest du denn freiwillig bezahlen? Also wenn du sagen würdest, gut, ich komme nicht drum rum, wir brauchen einen Betrag, der die Kosten von denen abdeckt. Was würdest du? Was wäre so für dich die Summe, wo du sagst, ja, das ist vollkommen okay, jeden Monat das zu zahlen. Da habe ich einen Mehrwert von, wenn ich diesen Betrag zahle. Wäre das mehr als 18,36 Euro, wäre das weniger? Oder findest du, es passt mit den 18,36 Euro?
Puh.
Oder gehörst du zu jedem dritten Bürger, der am liebsten gar nichts zahlen würde?
Nee, also was bezahlen, wäre ich bereit dafür. Das Problem ist, ich habe mich jetzt schon so dran gewöhnt, dass ich diese 18 Euro und was weiß ich monatlich zahle. Auch wenn ich nicht... Also ich sag mal so, wäre das jetzt ein 18-Euro-Abo, dann würde ich es kündigen, weil ich es nicht so krass
genau
benutzen
deswegen
würde.
Genau deswegen frage ich ja, weil überleg mal, wenn das jetzt ein Streaming-Dienstanbieter wäre, bei dem du freiwillig bist, ARD, CDF und was habe ich gesagt, Deutschlandradio.
Mhm. Und die ganzen...
Also wie oft nutzt du es, dass du sagst, ich finde das Abo ist nicht zu teuer, ich habe einen Mehrwert davon... Ich möchte es behalten.
Dann wahrscheinlich nicht mehr als 6 Euro im Monat.
Wow, okay. Okay. Das hat keiner. Oh, ich wollte jetzt eigentlich sagen, oh, da liegst du richtig, wie so und so viel Prozent der BürgerInnen in Deutschland. Aber ich löse auf. 16% der Bürger fänden 9,99 € akzeptabel.
16%?
Ja, 16%. Ich gehöre zu diesen 16%. Ich finde, das ist noch irgendwie, das zahlst du auch für Netflix oder Disney Plus.
Ja. Also ich sag mal, für das, was ich gucke, also, weißt du?
13%, also 6 € hat keiner gesagt. Mhm. 13%, aber dann gehörst du eher zu dieser Riga, würden bis zu 4,99 € im Monat zahlen.
Ich würde 6 € zahlen. Ja, ja, also ja, ich bin weit über den.
Weit
nein.
Über.
Okay.
10% würden maximal 14,99 € zahlen. 6 weitere % wären bereit, bis zu 18,35 € zu zahlen. Und nur 7% würden den derzeitigen Satz weiterhin bezahlen.
Ich würde ja gut finden, wenn man das, wenn du das so mit diesem Abo-Modell ansprichst, ich finde die Idee eigentlich nicht so schlecht. Also momentan finde ich einfach, dass das Angebot zu groß ist, beziehungsweise zu breit gefächert. Also ich meine auch gerade mit diesen ganzen, also ich verstehe, dass es das gibt, weil es auch Leute gibt, die in dem, also gerade Kultur und Musik und Sport und was weiß ich, drum und dran, dass das Leute gucken wollen. Aber ich würde das dann vielleicht so wie bei Sky. Ja, da hast du so ein Grundabo, dann kannst du das Filmpaket dazu nehmen, dann
genau,
kannst du das Sportpaket,
du kannst das
Musikpaket dazu nehmen und so könnte ich mir das eventuell
so
dann auch vorstellen,
auch
weil ich habe zum Beispiel jetzt diese ganzen, wie heißen sie, ZDF Kultur und ZDF Info und wie diese ganzen kleineren Sender noch heißen, gucke ich ja gar nicht und gucken wahrscheinlich auch die meisten nicht. Also das heißt, mir würde, sag ich mal, das Hauptprogramm von ARD und ZDF reichen und der Zugriff auf die Mediathek.
Genau, dann sollte man sowas machen wie Grundgebühr 4,99 €. Du willst Zugriff auf die Mediathek, dann zahlst du noch deine 3,99 €. Du möchtest...
keine Ahnung, wenn du gerne Wintersport oder Olympische Spiele angucken willst
Sport
oder sonst irgendwas, dann zahlst du halt
nochmal
4 € dazu. Ja.
Genau.
Ja.
So würde ich es auch machen, aber...
so funktioniert es nämlich nicht, weil dann hättest du nämlich zu wenig Geld, um diese einzelnen Dinger zu bezahlen.
Ja, wir wissen ja nun nicht, wie dieser Finanzbedarf, den sie angemeldet haben, aussieht. Aber laut einigen Medienberichten kommt dann doch für uns alle die Hiobsbotschaft, dass der Beitrag leider auf mehr als 20 € im Monat steigen wird und das im Gespräch sei. Das sind aber tatsächlich keine gesicherten Quellen, was ich da finden konnte, waren nur Spekulationen. Also man darf gespannt sein. Aber ich glaube, dass so langsam bei der Bevölkerung in Deutschland so ein bisschen Unmut eintritt, vor allem, wenn diese magische Grenze von 20 € überschritten wird im Monat. Ich glaube, dass es dann ein bisschen
ändern kann man
Randale
ja trotzdem auch
geben
nicht.
Wird.
Ja, aber auf die Straße
ja,
werden wir nicht gehen. Deswegen.
Ja gut, in Frankreich gehen
ja,
sie
ja, in
auf
Frankreich,
die Straße,
aber in Deutschland glaube ich nicht.
Weil
also,
sie in Rente mit 64 gehen sollen.
Man ist ja jetzt auch nicht wegen gestiegener Energiepreise auf die Straße gegangen. Da wird man bestimmt nicht wegen gestiegener GEZ-Kosten auf die Straße gehen.
Woher kommt denn das, dass in Deutschland diese Demo-Mentalität weg ist? Ist das jetzt verpufft alles?
Weg ist, also ich sag mal so, hier wird ja schon trotzdem noch auf die Straße gegangen. Also, auch gut so. Aber jetzt nicht so wie in Frankreich, aber Frankreich ist ja auch hier mit französischer Revolution, glaube ich, das Aufstandsland schlechthin.
Das liegt ihnen im Blut.
Genau. Aber zu den Rundfunksachen, ich erinnere mich, dass ich auf YouTube mal ein interessantes Video gesehen habe, auch mit dem Interview, ich glaube sogar mit dem Intendanten von der ARD oder ZDF, wo dann auch mal gesagt worden ist, wie viel Cent von deinem Rundfunkbeitrag in das tatsächliche Programm laufen. Und es waren nicht viel Cent, sondern der Hauptteil läuft einfach nur in die Gehälter beziehungsweise in die Rentenbezahlungen
genau.
Von den ehemaligen Angestellten, Intendanten etc.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so das größte Manko an der ganzen Sache. Von diesen 18 € geht ja nicht 18 € voll in die Produktion von Inhalten, sondern wenn du Glück hast, 50%.
Ich frage mich, wie die das gemacht haben, wo sie noch keine Werbung geschaltet haben. Der Beitrag bei, ich weiß nicht, was lag es vor 20 Jahren? Bestimmt bei 12 € oder sowas.
Ja, dadurch, dass das sich ja alles immer mit angepasst hat. Ich glaube, früher war das auch einfacher, dieses Geld zu erwirtschaften, weil es dann auch einfach da war. Aber ich glaube, das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren halt stark geändert. Und auch, ich meine, klar, mit Inflation, ich meine, die Renten werden ja auch sage ich mal, angepasst. Zwar nicht so oft und stark, wie man es eigentlich machen sollte, aber ich glaube, dass es dort, weiß ich jetzt nicht, ich gehe nur davon aus, Annahme, keine Sicherheit, dass die Pensionsgehälter natürlich halt auch einfach viel stärker.
Ich finde das für die nächste Folge raus. Ich finde das wirklich spannend.
Ja.
Erinnere mich bitte dran.
Ich schicke dir auch das Interview.
Ja, schick mir das Interview und ich recherchiere mal und drösel mal auf, wo geht eigentlich die GEZ-Gebühr hin im öffentlich-rechtlichen.
Ja. Das geht, glaube ich, nur zu einem ganz geringen Anteil von ein paar Euro geht das in den tatsächlichen, was du siehst. Der Rest geht dann in irgendwie Infrastruktur etc. raus. Und ich meine, es gab sogar mal von einer Behörde oder einem Gericht, weiß ich gar nicht, da wo es dann schon mal hieß, okay, wir wollen mehr eine Erhöhung der GEZ-Gebühren, wo es dann hieß, hey, ihr müsst erstmal anfangen, das alles ein bisschen geordneter zu machen. Und dann mein Vater angerufen, kann man schneiden. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich?
Geordneter. Zugehen lassen.
Genau, dass sie sich erstmal ein bisschen ordnen sollen und gucken, wo sie ihr Geld ausgeben und das erstmal ein bisschen sparsamer mit dem Geld umgehen und nicht alles so raushauen. Ich meine, wenn man da anguckt bei der Beerdigung von der Queen, es wurde ja auch gleichzeitig auf ARD und ZDF übertragen.
Ja.
Und dann wurde von der ARD ein Team hingeschickt und von der ZDF, ja. Von ZDF wurde ein Ding hingeschickt. Und ich meine, man guckt ja nicht gleichzeitig zwei Sender. Also es das heißt entweder...
Nee, und diese Teams kosten Geld.
Ja, und ich meine, dass man darüber berichtet oder so, finde ich okay. Auch jetzt wird ja hier der Charles III. Gekrönt. Das wird ja wahrscheinlich auch wieder übertragen. Finde ich ja auch richtig so als Informationsding. Aber doch dann bitte nur entweder bei ARD oder ZDF und es wird nur ein Team hingeschickt. Es muss ja nicht beide öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht gleichzeitig.
Das ist ja auch nicht nur, also das Team besteht ja aus so vielen Leuten, die stehen ja an verschiedenen Standorten, bekommen ja genug mit.
Richtig.
Das ist ein Haufen
Personal. Es sind dann auch immer noch die Experten und die Leute.
Übernachtungskosten, ja. Und Verpflegungskosten, die du da zahlen musst. Das ist ein Haufen Geld.
Ja.
Und da gebe ich dir absolut recht. Aber wir hatten es, glaube ich, sogar schon darüber in der
ersten Folge. Da hatten wir es schon mal drum. Also wir hatten ja dieses Thema ja schon öfter mal angeschnitten. Ja. Grundsätzlich sollte man dann auch einfach mal überlegen, ob die ARD und ZDF nicht einfach auch, wie wir schon, glaube ich, in unserer ersten Folge gesagt haben, dass sie eine Mediathek machen wollen, ihre Ressourcen und Kräfte bündeln und gemeinsam an sowas arbeiten. Genauso wie, keine Ahnung, bei der Biathlon und Olympiade, weiß der Geier, was sie da alles für Sportereignisse haben. Da haben sie ja auch immer beides. Und ich könnte mir auch vorstellen, da werden auch beide Teams dann immer hinten dran stehen mit Redakteuren, Kameraleuten, Assistenten etc. Da könnte man ja auch sagen, okay, gut, man macht ein Gemeinschaftsteam, die sich um sowas kümmern. Man könnte ja auch sagen, man gründet da eine extra Institution dafür, wo beides zusammenläuft. Von ARD, also wo ARD ein bisschen was dazu gibt und ZDF was ein bisschen dazu gibt von ihrer Manpower,
ja.
Und Geld. Und dann werden da so senderübergreifende Dinge gemacht. Ich meine, ZDF kann ja trotzdem noch weiterhin ihre Traumschiff und Tatort ist ARD und so produzieren lassen, aber ZDF kann noch beim Schwarm zum Beispiel mitwirken oder so, das können sie ja trotzdem separiert machen.
Ja, sie können ja bündeln,
aber so halt Sportereignisse oder Großereignisse, ne? Das kann man ja dann gemeinsam übertragen, genauso wie der, keine Ahnung, der große Zapfenstreich,
ja.
Als Angela Merkel verabschiedet worden ist, kann man doch auch machen.
Ja, finde ich auch.
Das wäre doch eine gute Idee.
Das ist eine super Idee. Und eine super Idee ist auch Serien gucken, David.
Ja, das klingt nach einem Serientipp für dich, von dir.
Diese Woche von mir, ja.
Okay.
Ich habe nämlich eine neue Serie, die ich gucke.
Echt? Oh, ich bin gespannt. Nächste Woche gibt es auch einen von mir, außer du sagst, nee, du hast es nicht. Okay, ja.
Die Serie heißt The Night Agent.
Okay.
Schon gesehen?
Nee. Wer ist das? Oder was ist das?
Ich muss erstmal dazu sagen, ich habe erst 3 Folgen geguckt.
Mhm.
Aber ich stecke nach 3 Folgen schon total im Fieber. Ganz kurz zum Plot, damit du weißt, um was es geht. FBI-Agent Peter Sutherland, gespielt von Gabriel Basso, für mich war er unbekannt, ich kenne ihn nicht, aber guter Schauspieler, bewacht im Keller des Weißen Hauses ein Telefon, das niemals klingelt. Bis jetzt. Eines Nachts erhält er einen Anruf von einer Frau namens Rose, die behauptet, dass sie Zeugin eines Mordes geworden ist. Und bald schon findet sich Peter mitten in einer politischen Verschwörung wieder. Ja, klingt erstmal banal. Ja.
Kann aber spannend sein.
Ja, ist sogar sehr spannend. Nach 3 Folgen kann ich nämlich sagen, mega, mega spannend. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Mhm.
Ja, und deshalb ist The Night Agent mein momentan absolutes Serienhighlight. Und ich kann es jedem, der auf Action und Thriller steht, wirklich uneingeschränkt empfehlen. Aber ich lasse dich jetzt nicht gehen aus dieser Folge, außer du hast noch ein Thema. Hast du noch ein Thema?
Nee.
Dann gibt es jetzt noch ein paar Fakten zu meiner Serie.
Oh, Achtung.
Mhm.
Wo läuft die Serie?
Netflix.
Netflix, okay. Mhm.
Genau. Die Serie beruht auf dem Buch des gleichnamigen Romans von Matthew Quirk und hat alle Erwartungen der Serienmacher tatsächlich übertroffen und tatsächlich schon einige Rekorde erzielt.
Mhm.
Unter anderem, David, die amerikanische Produktion hat einen der besten Serienstarts aller Zeiten hingelegt, ja, und sich direkt zum Einstieg auf Platz 3 in den Netflix Top 10 gesichert. Und, jetzt pass auf, nur nach knapp 2 Wochen hatte die Serie bereits 395 Millionen geschaute Stunden zu verbuchen und stürmte in insgesamt 93 Ländern der Welt die Charts. Ja, und das ist noch nicht alles. Auch wenn die erste Staffel eine in sich geschlossene Geschichte, du hast ja gerade gehört, es ist ein Buch, auf dem es basiert, ist, soll die Serie bereits jetzt schon sicher eine zweite Staffel bekommen. Und das ist ja momentan wirklich sehr selten. Wir haben es ja gerade gehört, Serien werden eingestellt, Autoren gehen in den Streik. Aber Netflix hat in weniger als einer Woche, nachdem die Sendung angelaufen ist, schon beschlossen, dass eine zweite Staffel 2024 schon erscheinen soll. Und das war auch für Regisseur Sean Ryan eine echte Überraschung. Und die haben selber gar nicht so einen großen Erfolg erwartet, weil die Serie wirklich von, in Anführungsstrichen, unbekannten Schauspielern, nicht alle, manche kennt man, aber die zwei Hauptdarsteller kannte ich jetzt persönlich nicht. Andere kennen sie bestimmt. Aber es sind jetzt keine super bekannten Schauspieler. Und was ich auch überraschend finde, ist, dass viele die Serie noch gar nicht wahrgenommen haben, weil es ist keine Serie, die du irgendwie, manchmal hast du ja dann Plakate in der Stadt hängen, wenn eine neue Serie startet oder Netflix bombardiert dich mit Werbung zu. Und das gab es bei dieser Serie nicht. Das ging wirklich auch bei mir über Mund-zu-Mund-Propaganda, dass ich von jemandem die empfohlen bekommen habe und sie mir daraufhin angeguckt habe. Und scheinbar ist es wirklich so. Und deswegen gibt es jetzt Mund-zu-Mund-Propaganda von mir. Guck diese Serie.
Okay. Wenn ich mit meiner anderen Serie fertig bin. Weil ich gucke momentan überall.
The Night Agent.
Ja, ich weiß. Auf Netflix. Ja. Aber ich gucke gerade nicht auf Netflix. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch noch nicht gesehen.
Ja.
Ich bin gerade auf Apple TV Plus und Paramount Plus unterwegs.
Mhm. Okay, wen interessiert's? Guck auf Netflix The Night Agent.
Okay, dann kriegst du nächste Woche von mir einen Serientipp und dann sage ich auch, geh diese Serie gucken. Die ist nämlich richtig gut. Vor allem mit einem
ist
Schauspieler.
Kein Problem, weil bis dahin bin ich mit The Night Agent durch.
Gut. Bis dahin bin ich nächste Woche auch fertig mit meiner Serie, die ich jetzt bis zur 3. Folge geguckt habe. Die hat nur 8, aber richtig gut. Und vor allem mit einem Schauspieler, den wir seit Jahrzehnten kennen. Immer in einer gewissen Rolle von einem gewissen Typ. Und diesmal spielt er was ganz anderes. Ich verrate nicht, was ist. Aber du wirst überrascht sein, dass der so gut spielen kann.
Okay,
also, dass
er
überhaupt so spielen kann.
Ich glaube, wir sind schon viel zu lang, weil deswegen spaß dir auf.
Ich spaß mir auf jeden Fall auf. Klappen wir zu. Klappe zu. Podcast aus.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Visopixel, dein Partner für Videoproduktion, Podcastproduktion und Social Media Marketing. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos findest du auch in den Shownotes oder unter www.visopixel.de.